Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist der erste Tag unseres Wochenendretreats, unser wahres Zuhause im Trubel der Großstadt. Es ist Samstag, der 2. März 2013. Unser wahres Zuhause ist ein Begriff, den Thay in letzter Zeit gerne und häufig verwendet. Und es ist ein sehr schöner Begriff. Der einen Ort bezeichnen will, an dem wir uns aufgehoben fühlen. Ein Ort, an dem wir uns geborgen fühlen. Ein Ort, in dem wir in Frieden sind, wo wir nirgendwo hin mehr müssen, wo wir entspannen können, wo wir einfach sein können, wie wir sind. Es haben immer wieder Menschen in der Geschichte der Menschheit darüber gesprochen und andere Begriffe verwendet. Das lasse ich jetzt mal ganz außen vor, weil das Schöne an dem wahren Zuhause ist ja gerade, dass es jetzt erstmal frei, dass es kein eigentlich buddhistischer Begriff ist, es ist kein christlicher Begriff, es ist was Frisches, auf das wir uns einlassen können. Es drückt sehr schön unser Bedürfnis aus nach einem solchen Ort. Und einen Zusammenhang möchte ich schon herstellen, und das ist der, wie es der Buddha früher genannt hat. Der Buddha hat gerne gesprochen von der Insel in uns selbst. Wie der Buddha schon sehr alt war und Ananda, seinem Diener, eröffnet hat, dass er demnächst sterben wird, war der zutiefst getroffen und hat sich beklagt und seiner Trauer Ausdruck verliehen. Und der Buddha hat gesagt, sei dir selbst eine Insel. Suche die Insel nirgendwo außerhalb. Du brauchst keine anderen Menschen dafür. Die Insel ist in dir selbst. Such sie in dir selbst. Ja, und Thay sagt jetzt, such dein wahres Zuhause in dir selbst. Das wahre Zuhause ist natürlich kein Ort, an den wir hingehen können oder müssen, im Sinne von gehen, der räumlich entfernt ist. Das wahre Zuhause ist kein Ort, den wir bekommen könnten und auch nichts, das uns weggenommen werden könnte, sondern es ist etwas, was in uns ist und was wir mit uns herumtragen, was immer verfügbar ist. Und doch sind wir meistens nicht im Kontakt mit unserem wahren Zuhause. Meistens sind wir nicht in unserem wahren Zuhause. Die deutsche Sprache hat auch zwei Begriffe, die ganz schön sind, die auch auf das Anspielen ein bisschen. Das eine ist, man kann sagen, ich bin außer mir. Ja? Du bist außer dir. Jemand ist außer sich. Oder jemand ist bei sich. Das ist etwas, was schon ähnlich klingt. Das wahre Zuhause ist auch deswegen ein schönes Wort, weil es hat natürlich schon mit Glück und mit Leiden zu tun, aber Glück und Leiden sind ja schwierige Übersetzungen für das, was der Buddha eigentlich gesagt hat. Der Buddha hatte die Wörter Sukha und Dukkha verwendet. Und die sind schlecht ins Deutsche zu übersetzen. Sie beinhalten in sich ein Bild. Also in beiden Wörtern, die hören ja mit K auf. Ja? Sukha, Dukkha. Und dieses K ist etwas ganz Konkretes, nämlich das ist die Radnabe. Ja, also praktisch das Innere eines Rades. Und Sukha beschreibt ist also eine gute Radnabe, das heißt, wenn das Rad rund läuft, und Dukkha ist eine schlechte Radnabe, also wenn das Rad unrund läuft. Das ist ein Bild, was für uns heute schwierig ist, weil wir kennen ja alle nur, ich sage, diese modernen Räder mit Kugellager, und die drehen sich wunderbar. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass ein Rad eiert, quietscht, knarzt. Das gibt's eigentlich gar nicht. Aber früher war das natürlich ein Riesenthema, wo es Holz auf Holz war. Ja, und das Thema Gleiten und Rollwiderstand war ein Riesenproblem. Und ja, und die Räder sind am Anfang sicherlich, wenn sie vom Wagner kamen, anfangs relativ rund gelaufen, aber mit der Zeit, mit der Abnützung, ja, irgendwo ist das Holz weicher, irgendwo ist das Holz feuchter, irgendwo gibt es Schläge durch Schlaglöcher. Und so hat sich halt so eine Radnabe ausgeleiert, ausgeleiert, abgenutzt, und ein Rad ist immer unrunder gelaufen. Und damit war es dann schwerer, den Wagen zu ziehen. Das heißt also, das war ein Thema, was die Menschen beschäftigt hat. Und Buddha hat eigentlich gesprochen von Dukkha und Zucker. Das heißt, von seiner Art Unrundlaufen und einem Rundlaufen. Wird manchmal auch übersetzt mit Wohlsein oder Unwohlsein. Ist aber auch nicht so glücklich. Ja, und unser wahres Zuhause beschreibt einen Zustand, in dem es rund läuft. Zucker. Ja? Auf eine schöne Weise, die diese Spannung zwischen Glück und Leid ein bisschen vermeidet. Und wir wissen ja alle schon einiges über das wahre Zuhause. Thay spricht eigentlich seit Jahrzehnten fast nur davon. Er sagt, ich atme ein, ich atme aus und ich bin in meinem wahren Zuhause. Das ist jetzt das neue Wort. Ne? Ich bin in meinem wahren Zuhause. Was Thay früher gerne verwendet hat, sind die Worte hier, im Hier und Jetzt sein. Ja? Ganz im Hier und Jetzt sein. Achtsam sein. Im Hier und Jetzt sein. Es sind auch andere Begriffe, die im Grunde genau dasselbe meinen. Und warum das so wichtig ist und was damit genauer gemeint ist, da möchte ich euch heute ein Sutra näher bringen oder ein Modell, ja, ein Sutra näher bringen, was uns ein Modell des Geistes liefert, was helfen kann, tiefer zu verstehen, was gemeint ist mit dem wahren Zuhause und mit dem im Hier und Jetzt sein. Und dieses Sutra heißt das Honigkuchen-Sutra. Wer es nachlesen will, das ist in der Sammlung der mittellangen Lehrreden, Majjhima Nikaya, die Nummer 18. Also M18 ist das Kürzel, mit dem man das im Internet findet. Ich werde hier die Übersetzung verwenden von Kai Zumwinkel, wie sie auf www.palikanon.com vorkommt. Ja, das heißt Honigkuchen-Sutra. Die Frage ist, was ein Honigkuchen ist. Es ist wohl eine konkrete Süßspeise, die damals in Indien sehr beliebt war. Also etwas besonders Leckeres, aber etwas ganz Konkretes, das wir heute nicht mehr kennen. Also man hätte es auch frei übersetzen können, das Apfelstrudel-Sutra. Und es ist ein Sutra, das beginnt mit einer Frage. Und da lese ich einfach mal. Und natürlich geht weiter mit einer Antwort. Ich lese einfach mal ein kleines Stück vor. Auch Dandapani aus dem Geschlecht der Sakya, der zum Zwecke körperlicher Ertüchtigung umherging und wanderte, ging zum großen Wald. Und als er den großen Wald betreten hatte, ging er zu dem Bilwa-Setzling, bei dem der Erhabene, also der Buddha, sich aufhielt und tauschte Grußformeln mit ihm aus. Nach diesen höflichen und freundlichen Worten stand er zur Seite, lehnte sich auf seinen Stock und fragte den Erhabenen: Was für eine Behauptung stellt der Mönch auf? Was verkündet er? Das ist eigentlich eine ziemliche Provokation. Und zwar deswegen, erstens ist der Dandapani gestanden. Er hat also stehend zum sitzenden Buddha gesprochen. Also es ist sowieso unhöflich, als Stehender zu einem Sitzenden zu sprechen. Ja, also zumindest zu dieser Zeit. Und zum Buddha natürlich erst recht. Und er hat seinen Stock in der Hand gehalten und der Stock galt zu dieser Zeit vor allem als Waffe. Wir sehen den Stock immer als eine Hilfe für einen gebrechlichen Menschen. Zu der Zeit damals galt er vor allem als Waffe. Das war die ganz grundlegende Hauptbedeutung. Und deswegen durfte ein Mönch auch keinen Stock verwenden. Das ist eine der Mönchsregeln. Er verwendet keinen Stock, weil es eben eine Waffe ist. So, also mit der Waffe in der Hand, von oben herab, sagt er zum Buddha: Was für eine Behauptung stellt der Mönch, also das gilt als höfliche Anrede noch, wir sagen ja auch zu Thai nicht du, ne, sondern auch Thai in der dritten Person. Also was für eine Behauptung stellt der Mönch auf, was verkündet er? Jetzt könnte der Buddha natürlich dem guten Dandapani eine Lektion in gutem Benehmen erteilen. Er könnte jetzt auch eine ausschweifende Übersicht über seine Lehren geben. Aber der Buddha reagiert, wie er das so oft gemacht hat, in einer anderen Form. Er überlegt sich, kann ich diesem Mann jetzt mitgeben, was ihm weiterhilft? Und gibt ihm eine sehr konkrete Antwort, die uns vielleicht überrascht, als Antwort auf diese ganz allgemeine Frage, was dieser Mönch eigentlich lehrt. Der Buddha sagt: Freund, ich behaupte und verkünde solch eine Lehre, nach der man mit niemandem in der Welt streitet. Der Welt mit ihren Maras und Brahmas, ihren Mönchen und Brahmanen, ihren Prinzen und dem Volk. Also der Welt in dieser ganzen Vielfalt. Ich verkünde solch eine Lehre, nach der Wahrnehmungen jenen Brahmanen, also damit meint er sich, nicht mehr verfolgen, jenen Brahmanen, der ohne Bindungen an Sinnesvergnügen verweilt, ohne Verwirrung, des Kummers entledigt ist und frei von Begehren nach jeglicher Art von Dasein. Nach diesen Worten schüttelte Dandapani, der Sakya, den Kopf, schnalzte mit der Zunge, hob die Brauen, bis seine Stirn in drei Falten lag. Dann ging er davon, wobei er sich auf seinen Stock stützte. Also wenn das jetzt nicht klar ist, ist das völlig in Ordnung. Es ist sogar gut, weil erstens ist es ja noch nicht das Ende der Geschichte und zweitens will ich am Ende der Geschichte noch was erklären. Ja? Dennoch möchte ich darauf hinweisen, der wesentliche Punkt ist, dass er lehrt eine Lehre, nachdem man mit nichts in der Welt mehr streitet, das ist richtig. Ne? Das war eine wirkliche erstaunliche Fähigkeit des Buddha, auf sehr unverschämte und freche Bemerkungen immer wieder freundliche Antworten zu finden. Ja, sich auf keinen Streit einzulassen. Das war schon unglaublich. Und ein bisschen als Begründung ist der wichtige Satz: solch eine Lehre, nach der Wahrnehmungen jenen Brahmanen nicht mehr verfolgen. Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Er beschreibt dann noch ein bisschen mehr sich selber, aber das sind mehr dann Auswirkungen davon. Nämlich der Brahmane, also er selber, der ohne Bindungen an Sinnesvergnügen verweilt, ja, ohne Verwirrung ist, des Kummers entledigt und frei von Begehren nach jeglicher Art von Dasein. Also keinerlei Begehren nach irgendetwas hat. Ja, die Geschichte geht weiter. Der Buddha saß am Abend mit seinen Mönchen zusammen und hat den Mönchen die Geschichte erzählt. Und die Mönche haben gesagt, Buddha, kannst du uns das ein bisschen besser erklären, ein bisschen genauer erklären? Und der Buddha hat gesagt, Mönche, was die Quelle anbelangt, durch welche die Konzepte, die von begrifflichen Ausufern geprägt sind, einen Mann bedrängen. Ja, das ist ein schlimmer Satz. Also im Grunde ist gemeint, ja, also ich habe einige Quellen nachgeschlagen. Im Grunde, es muss ja um etwas ganz Einfaches gehen an dieser Stelle, weil das ist ja die Formulierung des Problems, ja. Und ich sage jetzt einfach mal Grübeln, ja. Es geht um Grübeln. Also die Quelle des Grübelns. Also ich lese noch mal vor. Mönche, was die Quelle anbelangt, durch welche die Konzepte, die von begrifflichem Ausufern geprägt sind, einen Mann bedrängen. Also kurz, was die Quelle des Grübelns betrifft. Wenn dort nichts gefunden wird, woran man sich ergötzen könnte, was man willkommen heißen könnte und woran man sich festhalten könnte, dann ist dies das Ende der Neigung zu Begierde, der Neigung zu Abneigung, der Neigung zu Ansichten, der Neigung zum Zweifel, der Neigung zum Dünkel, der Neigung zur Begierde nach Werden, der Neigung zur Unwissenheit. Dies ist das Ende des Gebrauchs von Knüppel und Waffe, von Streit, Zank, Streitgesprächen, Anschuldigungen, Gehässigkeit und falscher Rede. Hier hören diese üblen, unheilsamen Zustände ohne Überbleibsel auf. Das ist es, was der Erhabene sagte. Nach diesen Worten erhob sich der Vollendete von seinem Sitz und ging in seine Unterkunft. Also auch hier ist wieder ein breiter Bogen gespannt von etwas, was tief innen in unserem Geist ist, bis am Schluss wieder Streit, Zank, Anschuldigungen, Gehässigkeit. Und auch hier ist es jetzt so, dass das den Mönchen nicht ganz klar war. Darum geht die Geschichte weiter. Und sie sind zu dem Mahakakana gegangen. Also Maha ist immer groß, das ist eine Ehrenanrede praktisch. Und Kakana ist der Name. Also sie gingen zum ehrwürdigen oder hochehrwürdigen Kakana, ein älterer Mönch wohl, und haben ihn gefragt, du Kakana, kannst du uns das erklären? Ja, der Kakana hat sich dreimal bitten lassen. Und dann hat er etwas gesagt, was hochinteressant ist. Er spannt jetzt wirklich den weiten Bogen wieder und beginnt den Wahrnehmungsprozess ein bisschen näher zu erläutern. Und er sagt, bedingt durch Auge und Formen entsteht Sehbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Durch den Kontakt bedingt ist Gefühl. Was man fühlt, das nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Worüber man nachdenkt, darüber ufert man begrifflich aus. Das ist jetzt dieses Wort, wo es viele komplizierte Erklärungen gibt von den Übersetzern, aber ich sage einfach grübeln. Und darunter leidet man. Und das geht noch weiter. Und da fangen wir jetzt mal eine Zeichnung an, um da einen gewissen Überblick zu bekommen. Also, zunächst geht's ums Sehen. Und zwar um Auge und Form. Wenn Auge und Form zusammenkommen, entsteht Sehbewusstsein. Und das Zusammenkommen von Auge, Form und Sehbewusstsein nennt man Kontakt. Und aus Kontakt entsteht Gefühl. Genau. Okay. Ja. Und das andere lassen wir jetzt erstmal beiseite. Aber wir wissen schon, wir merken uns, es ging dann weiter. Ne? Also was man fühlt, das nimmt man wahr. Da ändert sich dann ja auch die Sprache. Ne? Also ich lese nochmal vor. Bedingt durch Auge und Formen entsteht Sehbewusstsein. Auge und Formen entsteht Sehbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Durch den Kontakt bedingt ist das Gefühl. Was man fühlt, das nimmt man wahr. Das ist ein erstaunlicher sprachlicher Wechsel, weil auf einmal ist ein Ich im Satz. Ja? Vorher ist wie Beschreibung eines natürlichen Vorgangs in der Natur, ja, wird gesprochen und auf einmal bei den Gefühlen kommt auf einmal ein Ich ins Spiel und der Satz lautet dann, was man fühlt, das nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, darüber denkt man nach, worüber man nachdenkt, darüber kommt man ins Grübeln. Das lassen wir erstmal außen vor. Dann geht Kakana weiter und sagt, dass es beim Ohr und den Klängen sich genauso verhält. Ja, also beim Hören verhält es sich genauso. Das machen wir jetzt in der Kurzform. Bedingt durch Ohr und Klänge entsteht Hörbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Durch den Kontakt bedingt ist Gefühl. Gut, das Gleiche gilt genauso für Riechen, Schmecken und ja, also Berührung, sage ich mal, Berührung. Also Körperempfindungen, Berührungen, ja. So, das deuten wir jetzt nur an. Gut. Okay, gut. Aber es geht weiter. Bedingt durch Geist und Geistesobjekte entsteht Geistbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Durch den Kontakt bedingt ist Gefühl. Was man fühlt, das nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Worüber man nachdenkt, darüber ufert man begrifflich aus. Es heißt, es gibt dieses ganze Gebilde, gibt es auch noch einmal fürs Denken. Ja, also Geist, Geistesobjekte, es entsteht Geistbewusstsein, das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Kontakt führt zu Gefühl. So. Das ist auch, ich meine, die oben sind also die fünf Sinne, die uns den ganzen Tag über Informationen liefern. Und zwar durchaus gleichzeitig. Also Sehen, Hören und Körperbewusstsein funktionieren völlig gleichzeitig und nehmen ständig die Umgebung wahr. Und dass es gleichzeitig ist, also die schlechte Nachricht ist jetzt, es steht, Kakana erklärt jetzt nicht weiter, wie das zusammenhängt. Ja, aber die gute Nachricht ist, ich bin ja jetzt da, ne? Das wollte ich ja erklären. Gut. deswegen versuche ich das jetzt nachvollziehbar zu machen. Wir kennen ja Also das ist wirklich gleichzeitig sehen, fühlen, hören. Wissen wir aus Situationen, in denen wir überfordert sind. Also zum Beispiel, wir fahren Auto und eine Wespe ist im Auto, ja, und macht sich dadurch bemerkbar, dass sie da um den Kopf herumschwirrt und zugleich bremst der Vordermann. Ja? Und das ist typisch eine Situation, wo sowohl Sehinformationen als auch vor allem Körperinformationen, also Gespür, wir spüren das oder wir hören auch die Wespe, sozusagen alles auf uns einströmt und wir jetzt in Stress kommen, womit beschäftigen wir uns jetzt? Ne? Und in der Situation kann es dann passieren, dass wir was übersehen. Ja, zum Beispiel nicht bremsen, weil wir eben abgelenkt sind von der Wespe. Ja, wir sagen, wir sind abgelenkt, von der Wespe abgelenkt sind. Oder umgekehrt, dass wir bremsen, aber, was weiß ich, eine ungeschickte Bewegung machen. Ne, die Wespe ist vielleicht am Hals. Ne, dann gehen wir zurück mit dem Kopf beim Bremsen, drücken die ein beim zwischen Hals und Kragen und dann sticht sie zu. Ne? Wir wissen also, dass diese Informationen alle gleichzeitig anliegen und dass immer nur eine für einen Augenblick sozusagen durchkommt. Ja, das ist eben das, worauf wir uns gerade konzentrieren. Ja, wenn wir gerade konzentriert zuhören, hören wir vielleicht nicht, wenn es leise läutet. Ja, zum Beispiel, ne? Und wenn wir gerade zuhören, ja, dann sehen wir vielleicht gewisse Dinge nicht, die sich hier tun. Was weiß ich, eine Spinne, die da über den Boden läuft. Aber von diesen vielen Dingen, die anliegen, kommt ja normalerweise eines davon, nehmen wir wahr. Ja, und das ist jetzt ein interessantes Wort. Wir nehmen es wahr. Was heißt, wir nehmen es wahr? Wir kriegen mit, dass es da ist. Also unser Geist bekommt mit, ja, da ist die Wespe, da ist eine Spinne, da bremsen die Bremslichter rot, leuchten rot auf. Und was ist wahrnehmen? Und wahrnehmen ist doch genau dieser Prozess. Unser Geist kriegt das Geistesobjekt, das ist ja irgendetwas, was im Geist schon da ist. Also das heißt, irgendetwas, was Auge, Ohr, Nase oder Körper schon gefunden hat, gesehen hat, bemerkt hat. Unser Geist bekommt es mit und kommt in Kontakt damit. Das heißt, die Sachen laufen alle hier zusammen. Ich lasse da noch ein bisschen Platz. So. Hier kommen also die fünf Ströme von unseren fünf Sinnen, kommen alle zusammen und unser Geist nimmt eben jeden Augenblick nur eines von den fünfen wahr. Ja? Es entsteht also Kontakt zu dem, was wir sehen. Also das ist hier etwas absolut Unbewusstes, ja, was wir überhaupt nicht mitbekommen. Das will ja auch gerade das Wort Geist und Geistbewusstsein. Ja, der Geist kommt in Kontakt mit dem Geistesobjekt, will ja gerade sagen, das kriegen wir mit, das dringt vor zu unserem Geist, während die anderen Dinge, die hier anliegen und vom Geist nicht wahrgenommen werden, die sind halt die Dinge, die wir übersehen haben, überhört haben. Ne? Die waren da, aber wir haben es nicht mitgekriegt. So, das heißt, wir sind jetzt schon einen Schritt weiter gekommen bei dem, was Kakana gesagt hat. Das, was man fühlt, nimmt man wahr. Das heißt, das kommt hier unten in die Wahrnehmungsschleife. Da können wir also Wahrnehmung herschreiben. Ja, oder umgekehrt. Ja, was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Na gut, bleiben wir jetzt bei der Wespe. Die Wespe hören wir oder fühlen sie schon, wie sie am Hals krabbelt oder beides. Eine von beiden dringt vor in den Geist. Das heißt, es entsteht Kontakt zwischen unserem Geist und der Wespe. Es entsteht ein Gefühl, ja, was auch immer, die Sorge, dass sie zusticht oder dass es kitzelt oder irgendetwas. Es entsteht ein Gefühl. Aber dieses Gefühl ist ja, wie auch Kakana sagt, wiederum ein Geistesobjekt, das wir mitbekommen, weil wir bekommen ja mit, dass wir mitbekommen, dass wir die Wespe sehen. Ja, das ist ja dieses Selbstreflexive im menschlichen Denken. Das heißt, die Tatsache, dass wir etwas, dass wir die Wespe spüren, ist wiederum ein Geistesobjekt, das wir selbst wieder wahrnehmen, wieder mitbekommen können und auf das wiederum ein, und das nennen wir Gedanke, ne? Das, was hier, also das sind ja alles konkrete Dinge, ne? Das, was das Auge sieht, sind Bilder, was wir hören, sind Klänge, und das können wir ruhig vereinfacht Gedanke nennen. Das sind Gedanken, die im Geist entstehen und hier wieder weitergehen, im Kreis. Und das hier ist, was der Kakana meint, die Nachdenkschleife. Ja? Also, gehen wir den ganzen Satz nochmal durch fürs Auge. Bedingt durch Auge und Formen entsteht Sehbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Durch den Kontakt beginnt ist Gefühl. Was man fühlt, das nimmt man wahr. Das ist jetzt hier die ganze Schleife hier unten gemeint. Also wahrnehmen, ist dieser Bereich gemeint. Was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Das heißt, was man wahrgenommen hat, zum Beispiel jetzt die Wespe, darüber denkt man nach. Das heißt, es kommt wieder ein Gedanke. Nachdenken bedeutet ja Gedanke und auf den Gedanken wieder ein Gedanke. Und worüber man nachdenkt, darüber ufert man begrifflich aus. Das heißt, das Nachdenken kann sehr leicht zum Grübeln entarten. Ja, und so können wir, und wir kennen das ja alle, etwas Unerfreuliches passiert. Wir kriegen, eine Vorladung, wir sollen wegen irgendeiner Sache uns irgendwo melden, wir wissen, denken uns dann, ja, was könnte das sein, es könnte aber auch das sein, ja, was ist, wenn es das ist, was könnte dann passieren, ein Gedanke nach dem anderen. Wobei Kakana sehr fein unterscheidet, dass es ja nicht unbedingt gleich als Grübeln, nicht gleich negativ zu bezeichnen ist, wenn man über etwas nachdenkt, sondern dass es da zwei Stufen gibt. Auf einen Gedanken kommt leicht ein weiterer Gedanke und ein dritter und ein vierter und ein fünfter, was man durchaus als Nachdenken bezeichnen kann. Nur irgendwann ist es dann oft so, dass uns eben nichts Neues mehr einfällt und der Geist trotzdem weiter um dieses Thema kreist, und das ist dann das Grübeln. Das ist dann nicht mehr produktiv, sondern das macht uns dann nur noch das Leben schwer. Wenn die Gedanken immer wieder zu dem Thema zurückkommen und immer neue Sorgen, ja nicht nur neue Sorgen, sondern immer die gleichen Sorgen immer wieder kommen. Und ja, und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt unserer Praxis, zu erkennen, dass diese Grübelschleife, Gedankenschleife gefährlich ist. Aber auch hier gilt, ja, und manche Menschen gehen dann so weit und sagen, Sie wollen in der Meditation einen ganz ruhigen Geist haben, einen Geist, in dem gar kein Gedanke vorkommt. Gar nichts, was Sie ablenkt. Aus dem, Sie wollen nichts, auch nichts hören, nichts sehen, keine Störung haben, damit Sie in einem Zustand verweilen können, in dem kein Gedanke ist, nur Ruhe ist. Ja, und das ist eine extreme Ansicht. Und das Gegenteil davon ist Grübeln. Unkontrolliert immer wieder um dasselbe Zeug immer wieder wiederkauen. Das ist so eine Art Wiederkauen, ja, wenn es zu lang wird. Eine gewisse Zeit lang ist es sinnvoll, das ist Nachdenken, weil sozusagen der Geist kreist um ein Thema und er findet ja auch erst einmal noch etwas. Ne? Das braucht ja Zeit. Wenn ich eine Prüfungsaufgabe kriege oder meine Mädchen machen, haben jetzt gerade sehr viele Prüfungen gemacht auf der Uni. Ja, so eine Prüfung erinnert mich an meine eigene Zeit. Ja, wenn ich eine Prüfungsaufgabe vorgelegt kriege, ist ja nicht sofort klar, wie es geht. Dann denkt man nach. So könnte es gehen oder was habe ich da gehört oder wie war das in dem Beispiel? Und ja, Schritt für Schritt, Gedanke für Gedanke und dann nach gewisser Zeit auf einmal, ja genau, so geht's. Gut, ja, das ist nicht sofort, es braucht eine gewisse Zeit. Unsere Gedanken müssen ein bisschen das Thema umkreisen, ein bisschen suchen und auf einmal wird's klar. Das Nachdenken. Aber unser Geist hat die Tendenz, dass das dann immer weitergeht, auch wenn es nicht mehr nötig ist. Gerade wenn wir nichts dagegen tun können im Moment. Also gerade wenn es um Sorgen geht, etwas, was noch vor uns liegt, ja, was passieren könnte. Ja, wir können nichts ändern an der äußeren Situation. Die äußere Situation bleibt die ganze Zeit gleich. Ich habe Angst, dass am Montag das und das passiert. Jetzt ist Samstag. Ja, da kann man in gewisser Weise nachdenken. Das ist okay. Aber irgendwann gibt es nichts Neues mehr auf dem Gebiet und dann ist es wichtig, diese Grübelschleife stoppen zu können. Ja. Darum geht es. Es geht darum, diese Schleife unter Kontrolle zu behalten, stoppen zu können, aber auch starten zu können. Wir wollen unsere Fähigkeit nachzudenken nicht verlieren. Ja. Wir wollen sie stoppen und starten können. Das Besondere am Menschen ist ja gerade, dass es diese Fähigkeit zu nachdenken gibt. Aber wir wollen sie auch unter Kontrolle kriegen können. Und das ist erstaunlich schwierig. Das ist erstaunlich schwierig. Und die Lösung ist in gewissem Sinne überraschend. Einerseits einfach, aber doch überraschend. Und deswegen bringe ich das ganze Modell, obwohl am Schluss wieder ganz einfache Dinge rauskommen. Aber es geht halt darum, da sagt dann einer, ja, gerade Asiaten sagen das so leicht, die sagen, der Klang der Glocke ist die Stimme des Buddha. Dann denken wir uns, mein Gott, ganz schön esoterisch oder religiös oder irgendwas. Und ja, man kann eventuell damit nichts anfangen. Ja, aber warum ist es so? Naja, ganz wichtig an diesem Bild, zentral an diesem Bild ist ja, allein wenn wir schon die Striche anschauen, ist ja dieser Punkt, wo 6 verschiedene Informationsströme zusammenkommen. Ja, wir haben ja, man spricht ja auch immer wieder im Buddhismus von den 6 Sinnen, weil es eben 6 Informationsströme gibt, die ständig Informationen liefern. Die 5 Sinne und der Geist. Der Geist, der Gedanken produziert. So. Und diese 5 Ströme gibt es und die fließen hier zusammen. Und was von diesen 6 Strömen, Entschuldigung, was von diesen 6 Strömen kommt eigentlich durch? Was dringt eigentlich durch zu uns? Wir haben ja vorhin schon gesagt, ne? Es kann immer nur eines durchdringen. Und was dringt durch? Ganz pauschal gesagt, das Wichtigste. Ist ja auch logisch, ist ja biologisch völlig klar. Natürlich kommt das Wichtigste durch. Und was das Wichtigste ist, das ist ganz interessant, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, Ja, es hängt von dem Gefühl hier oben ab, von dem Gefühl, was mit dem Kontakt zusammenhängt. Schon auf einer ganz tiefen Ebene unseres Unbewussten werden die Bilder, die auf uns einströmt, verbunden mit Gefühlen. Und ja, und je nachdem, wie stark die Gefühle sind, wird entschieden, was dann durchkommt. Das können wir ganz leicht nachvollziehen. Wenn wir mal ganz unbefangen in ein Himbeergebüsch schauen würden, im Spätsommer, also es gibt Himbeeren, reife Himbeeren, dann wissen wir alle, dass es sehr leicht ist, die Himbeeren zu finden. Aber wenn man es wirklich jetzt mal ganz unbefangen schaut, könnte man sagen, aber es ist doch eigentlich schon schwierig. Weil in diesem Himbeergebüsch sind hunderte Blätter, wahnsinnig viele Zweige, viele kleine Dornen und nur 50 Himbeeren. Die Blätter sind ja viel mehr, vielleicht 500 und nur 50 Himbeeren. Und wir finden die sofort. Ja, hat sich noch nie jemand drüber gewundert, gell? Ja, wir finden sie sofort. Warum? Weil auf einer ganz tiefen Ebene im Sehbewusstsein, ja, das Auge sozusagen die ganze Zeit schaut, auch wenn wir an was anderes denken, und tut alles, was es findet, schon bewerten. Und die Blätter haben einfach praktisch null Emotionen. Und die Äste genauso. Die tragen nicht Emotionen, wie die Werbung sagt, ne? Tragen Emotionen. Null Emotionen. Aber die roten kleinen Kügelchen, die finden wir immer interessant. Also rot ist halt Signalfarbe, ja? Aus verschiedensten Gründen, aber es ist halt so, ja? Warum? Wahrscheinlich, weil die meisten Früchte rot sind. Vielleicht auch ein anderer Grund, aber ist ja ganz egal, ja? Und gerade wenn wir sie mögen, die Himbeeren, ja? Gerade dann, ne? Haben sie ein starkes Gefühl. Das heißt, die roten Himbeeren werden immer wieder schon im Sehbewusstsein bevorzugt werden und die roten Himbeeren, die werden eben das positive Gefühl, schmeckt gut, hervorrufen und deswegen sehen wir die roten Himbeeren sofort. Und die ganzen anderen Sachen werden ignoriert. Da können die Vögel zwitschern, was sie wollen, ja, außer wir sind Ornithologe, ja, aber da können die Vögel zwitschern, was sie wollen, wir sehen nur die Himbeeren.
Ja? Darf ich was fragen, Thomas?
Ja.
Aber diese Wertung, das ist ja eine kulturelle Prägung, die dann praktisch neurologisch schon stattgefunden hat, weil sonst vielleicht die Menschen, die grüne Blätter, dass das denen was bringt, die zu essen, die fokussieren dann auf die grünen Blätter. Das ist ja eine völlig relative, also das ist jetzt unsere Kultur Himbeeren, ja. Also das, da muss ja schon vorher was gewesen sein.
Ganz genau. Ganz richtig. Das haben wir ja bei dem Rad des Lebens haben wir das angesprochen. Also wir werden aber auf jeden Fall morgen wird das Hauptthema sein, welche Prägungen haben wir und wie können wir sie ändern? Ganz genau. Also das sind kulturelle Prägungen und es sind auch Erfahrungen. Ja, das sind Erfahrungen. Ich meine einfach die Frage, wenn ein Hund sich nähert, ja, ist das ein Ereignis von Bedeutung oder nicht? Da werden Menschen in unserem Kulturkreis sehr verschieden reagieren. Ja? Manche sind für die ist es ganz normal, sind immer Hunde. Oder Spinne zum Beispiel, ja, oder Spinne, extremes Beispiel. Das passiert immer mal wieder, wenn man viel meditiert, das dann so. Ja, erlebt man das, dann laufend die Spinne kommt dann einem vorbei, ne? Sitzt, bewegt sich nicht, die Spinne kommt, ne? Was wird die Spinne tun? Wo wird sie hingehen? Hoffentlich nicht ins Hosenbein klettern und so, ne? Ja? Oder andere werden schon gleich ausrasten beim Anblick einer Spinne. Ja? Das sind individuelle, aber auch kollektive Prägungen, alles Mögliche. Das sind Prägungen. Und es ist ganz klar, dieses Gefühl, was entsteht, hier an dieser Stelle hier oben, bei einem Kontakt, wenn das Auge, ja, eine Beere oder ein Blatt sieht, ist sowohl individuell als auch kollektiv. Also hier tut dieses Sehbewusstsein irgendwo, sage ich mal in modernen Worten, nachschlagen im Unbewussten, in unseren Erfahrungen. Ist das jetzt von Bedeutung oder nicht? Ja, ist ganz klar. Und das ist ganz wichtig. Und darauf basiert ja auch zum Beispiel dieses posttraumatische Belastungssyndrom, war gestern wieder groß in der Zeitung, von Soldaten in dem Fall, aber das kann im Grunde traumatisch, das heißt etwas, was eben ein schlimmes Erlebnis war, sag ich mal, auf Deutsch, das prägt sich eben ein und dann werden immer wieder Situationen, die ein bisschen ähnlich sind, werden wieder die Gefühle von damals hervorrufen. Ja? Und dann werden Leute eben hysterisch reagieren auf Dinge, wo andere sagen, ja, ist doch gar nichts los. Ja, weil die damit nichts Negatives verbinden, während andere sich sofort wieder erinnert werden an irgendwelche Qualen, die sie einmal erlebt haben. Klar. Also das ist sehr, sehr variabel, sehr individuell. Aber das Grundprinzip, was wir hier jetzt erstmal verstehen wollen, im ersten Schritt, wir werden es also vertiefen, indem wir uns gerade mit dem Thema, das wird morgen das Hauptthema sein. Heute geht es erstmal nur darum zu sehen, dass es eben diese 6 Ströme von Informationen gibt, dass alles zusammenfließt und dass im Grunde das hier durchkommt in unseren Geist, das wird wirklich wahrgenommen, was auf dieser einfachen, auf der unbewussten Ebene das Wichtigste ist, das mit der stärksten Emotion. Egal ob positiv oder negativ. Ne? Bei den Himbeeren waren es jetzt positive Emotionen, die uns treiben, die Himbeere zu sehen. Ja, und die Spinne war das Negative, genau. Gut. So. Aber wir wissen, dass wir hier drin noch eine Möglichkeit haben, einzugreifen auf das Ganze. Wir alle wissen, wir können uns konzentrieren. Was bedeutet eigentlich konzentrieren bei diesem Modell? Jemandem oder irgendetwas oder zuhören. Ja, jemandem zuhören. Das bedeutet, einen Strom von Informationen hervorheben, als besonders wichtig markieren. Ja? Und das würde ich hier einfach einstellen, einzeichnen. Hier gibt es offenbar noch so einen Schalter, ja, wo wir so einstellen können, ne, zwischen, ich sag mal, 0 und plus 10 und minus 10, ja, so eine Art Potentiometer. Ja. Wenn wir uns interessieren für das, sagen wir, Musik zuhören oder einem Menschen zuhören, wenn wir uns dafür interessieren, dann drehen wir dieses Potentiometer auf. Ja? Und alles, was jetzt über diesen Kanal kommt, kriegt sozusagen eine erhöhte Bedeutung. Aber es gibt kein absolutes Ein- oder Ausschalten. Das wissen wir alle. Niemand kann sich so konzentrieren, dass er, ja, wenn der Blitz einschlägt, daneben wird er ja doch wieder auf den Blitz. Ja? Oder wenn ihn die Wespe sticht, kriegt er es dann doch wieder mit. Ne? So konzentriert er auch Auto fährt, wenn die Wespe sticht, kriegt er es mit. Also hier sind überall noch, hier können wir den Strömen noch gewisse Bedeutung beimessen. Wir können sie bevorzugen oder benachteiligen. Das nennen wir einfach auf umgangssprachlich, wenn wir uns für etwas interessieren, wenn wir uns auf etwas konzentrieren. Das haben wir auch hier bei den Gedanken. Wenn wir konzentriert nachdenken, dann tun wir hier diese Gedanken da auf, ich sag mal, plus 10 verstärken, ja, dann kriegen auch die nicht so bedeutsamen Gedanken, also Prüfungssituation zum Beispiel wieder, ne, wir schreiben irgendeine Arbeit und lösen eine Prüfungsaufgabe und dann werden alle Gedanken, werden in dieser Phase verstärkt. Ja, weil die sind ja wichtig. Das ist gerade, was uns interessiert, was da jetzt der Nachbar, der raschelt, ja, oder was es zu sehen gibt, ja, es interessiert uns ja nicht die Bohne. Wollen wir ja auch gerade nicht. Wir wollen uns konzentrieren. Das heißt, diese Schalter hier werden alle runtergedreht. Sehen, also zumindest drumherum, ne, das Riechen, Schmecken und Berührungen, das ist alles unwichtig, wenn es zwickt oder, ja. wollen wir alles nicht. Wir wollen gerade hier das, die Gedanken, die, um die geht's jetzt. Ne? Die sollen da frei fließen, ja, und nicht gestört werden von denen. Das ist Konzentration. Also wir können die bevorzugen und benachteiligen gewisse. Also vor allem bevorzugen, eigentlich bevorzugen, konzentrieren auf gewisse Informationsströme. Ja, und wenn wir uns so dieses ganze Modell noch einmal anschauen und uns fragen, wie kann man aus einer Grübelschleife wieder rauskommen? Konzentration ist praktisch der Schalter hier. Wenn ich jetzt hier den Schalter vom Hörbewusstsein, ja, auf plus 10 drehe, ja, voll aufdrehe, dann konzentriere ich mich auf den und die anderen runterdrehe. Ja, das ist dann Konzentration.
Der obere Schalter kann sowohl unbewusst als auch schon bewusst sein, oder?
Das ist eine Mischung. Genau, das ist eine Mischung. Das ist eben wie bei so, deswegen habe ich das Bild genommen von so einem Verstärker oder von so einem Mischpult, weil es kommt hier was durch. Es kommen hier Dinge mit hohem Gefühlswert und mit schwachem Gefühlswert und ich kann mich dafür interessieren, dann tue ich alles ein bisschen anheben. Aber die Schwachen sind dann natürlich immer noch schwach, aber stärker. Aber wenn natürlich hier drüben was mit hohem Gefühlswert kommt, übertönt es dann wieder. Ja, das heißt, wir werden nie absolute Konzentration hinkriegen. Wir können es nur anheben, einen gewissen Kanal. Ja, und was kann mich jetzt retten aus der Grübelschleife? Das war die Antwort, der Klang der Glocke. Oder? Natürlich. Er steht ja auch an, der Klang der Glocke. Er steht ja auch hier an. Wenn er es schafft, hier durchzudringen, habe ich die Möglichkeit, auf die Glocke zu reagieren und zu sagen, ah, die Glocke, ich will ja achtsam sein. Das, dass man auf Glocke achtsam sein soll, das steht hier auch im Unbewussten irgendwo und das entsteht hier praktisch. Ne? Der Kontakt mit der Glocke wird ja irgendwas auslösen, ein Gefühl und wiederum einen Gedanken. Ja, ich will achtsam sein. Der Klang der Glocke bringt mich zurück, bringt mich praktisch aus dieser Grübelschleife, die vorher um irgendetwas gedreht hat. Auf einmal kommt so ein glockenbezogener Gedanke. Der geht natürlich im Kreis wieder. Jetzt die Frage, was jetzt kommt. Vielleicht wieder die Grübelschleife. Ja?
Die Achtsamkeit nimmt ja wahr. Dadurch wird mir bewusst, dass ich da drin hänge. In diesen Grübeln, Sorgen, Ängste, was auch immer. Ja. Mhm. Und das muss ich ja erstmal merken, weil es läuft ja sehr automatisch ab. Und wenn ich's merke mit Achtsamkeit, dann kann ich, also meine Erfahrung, dann kann ich sagen, ich atme ein und berühre Körper und Geist oder ich komme irgendwie ins Hier und Jetzt.
Ja, das heißt, aber du kommst...
Zwei Möglichkeiten, das war von außen. Mhm. Kann man vielleicht in dem Fall auch von innen das brechen, diesen Prozess. Mhm.
Ja, genau. Das geht schon. Das geht schon auch. Es geht schon auch, aber die Methode, die wir einüben, die ganz wichtige Methode, die Grundmethode, ist die fünf Sinne, die uns mit der Außenwelt verbinden, die fünf oberen, generell höher zu gewichten, den ganzen Tag über. Generell, das einzuüben, weil eben unser Problem, was wir eingeübt haben, ist die Schleife immer wieder, ja? Immer wieder, immer wieder. So. Und das bringt uns viele Schwierigkeiten, viel Unglück, viel negative Gefühle. Was passiert, wenn wir die fünf Sinne durchlaufen lassen? Ja, es kommt was Frisches rein. Ja, es kommt was Frisches rein. Der Klang der Glocke. Ja. Es entsteht ein Augenblick der Ruhe. Wir verbinden uns, ja, mit diesem einerseits feinen, ja, hat verschiedene Qualitäten, aber im Grunde positive, ja. Er liefert positive Qualitäten, die dann hier entsprechende Gefühle Gefühle auslösen. Uns die Möglichkeit geben, ja. Vernünftige Gedanken auslösen, die nicht jetzt gleich wieder zu einer Grübelschleife kommen. Ja, denn in dem Moment, wo wir jetzt mal kurz zugehört haben der Glocke, ist ja jetzt auch ein glockenbezogener Gedanke hier oben. In Konkurrenz zu den Körpergefühlen, in Konkurrenz zu dem, was wir sehen. Ja? Und wir haben die Chance, wieder zurückzukommen und die fünf Sinne durchkommen zu lassen. Und das ist im Grunde unsere Übung, die wir machen, wenn wir meditieren. Wir bevorzugen unsere fünf Sinne. Und was traditionell besonders immer empfohlen wird, ist das Körperbewusstsein und dabei das Atembeobachten. Warum? Erstens, der Atem ist immer verfügbar. Das heißt, wenn ich sozusagen bedrängt bin, ja, Grübelschleife und so weiter, bedrängt bin, in Schwierigkeiten bin und sage, ja, ich will ja achtsam sein, ja, mich auf den Atem konzentrieren geht immer. Ich kann immer dem Atem zusehen. Ich komme jetzt nicht in so eine Not, dass ich mir überlege, ja, was mache ich jetzt? Ja, womit kann ich mich jetzt zurückbringen in den Augenblick? Nein, das kann ich als Gewohnheit einfach nehmen. Den Atem, und er ist immer da. Ja, wo ist mein Atem? Ah, jetzt bin ich gerade beim Einatmen, jetzt beim Ausatmen. Einfach wieder wahrnehmen. Das ist der eine Grund, der Atem ist immer verfügbar. Und der zweite Grund ist, dass die Körperempfindungen am wenigsten die Tendenz haben, uns wieder in eine Gedankenschleife reinzubringen. Denn die Dinge, die wir sehen, führen ja oft auch wieder zu Gedanken. Ja? Ich meine, ich sehe einen Vogel. Der frisst vielleicht nur noch einen Wurm, um Gottes Willen. Ja? Dann auch immer Gedanken über den. Ja? Also ihr könnt es euch vorstellen, der Vogel frisst Wurm, ne? Riesengeschichte. Ja? Also das war es dann wieder nicht. Ne? Also da ist es schon einfacher, die Bauchdecke geht nach vorne, die Bauchdecke geht zurück. Oder ich spüre einfach die frische Luft an der Nasenspitze, am Nasenloch, ne? Am Nasenloch, ne? Wie die frische Luft rein und raus geht. Das ist leicht, dabei zu bleiben, ja, weil es nicht sozusagen so mit Gedanken verhaftet ist. Ja, da sind keine positiven, also sind vor allem keine negativen Gefühle, nicht so viel Bilder, nicht so viel Worte dran. Ne? Es ist einfach nur dieses Spüren. Ja?
Kann das sein, dass das ist auch ein Sinn, oder dann hängt man auch von einem Sinn ab? Zum Beispiel gehört das nicht zur Berührung vielleicht, so dieses Einfluss?
Ja, genau, es gehört zur Berührung, richtig. Das, also Körperbewusstsein, Berührung, ja, genau. Dieses Fühlen, ne, mit der Haut. Ne, vor allem, aber auch mit alles, was wir spüren. Ja, also jetzt Knie wehtut, gehört es auch dazu. Ne? Deswegen ist es manchmal mit Körperbewusstsein übersetzt. Das gehört alles zu dieser ganz rechten Spalte, ne, die normal immer empfohlen wird als die wichtigste Ebene, auf die wir uns konzentrieren. Und einfach das Ganze wahrnehmen, durchfließen lassen, durch den Geist, hierdurch die Gefühle entstehen. Die Gefühle sind ja durchwegs angenehm. Was passiert denn in unserem Körper, wenn wir einfach dem Atem verfolgen? Ja, das Leben funktioniert wunderbar. Der Atem fließt rein und raus. Manchmal kurz, manchmal lang, aber warum auch nicht? Wir dürfen uns ja keinen Kopf machen, ja? Deswegen. Ist klar, man kann sich um alles einen Kopf machen. Man könnte auch über den Atem jetzt anfangen nachzudenken. Aber man kann es auch sein lassen. Und der Buddha hat diese Gefahr sofort, hatte ja auch gesehen und hatte ja auch im Satipatthana Sutra drinnen. Ja, er sagt ja auch, der Praktizierende, wenn er lang einatmet, merkt er, dass er lang einatmet. Und wenn er kurz einatmet, merkt er, dass er kurz einatmet. Da ist kein Wort davon, dass wenn man lang einatmet, dass man dann kurz einatmen soll oder umgekehrt. Ja, gar nichts. Ne? Wenn es lang ist, ist es lang. Wenn es kurz ist, ist es kurz. Wenn es ein Aufatmen ist, ist ein Aufatmen. Ja, wenn eine kurze Pause ist, ist eine Pause. Ist doch. Ja? Und es fließt. Also wir kriegen einfach, wir kommen in eine Geisteshaltung, in der wir einfach spüren, ja, das Leben, es läuft. Alles geht weiter. Im Grunde, alles ist gut.
Ja? Das ist ja irgendwie ein Kraftakt. Das ist doch, sich auf den Atem konzentrieren, ist doch irgendwie auch ein Kraftakt. Ich meine Emotionen können mich ja übermannen und meinen Atem spüre ich nicht. Der mich dermaßen im Griff, dass ich meinen Atem gar nicht wahrnehme. Und ich habe das ja, ich merke, die Gedanken, ich leide drunter. Manchmal gelingt es mir, jetzt lass doch mal die los, die Gedanken, ich konzentriere mich auf mein Atmen, ja. Und dann merke ich auch, wie das Körpergefühl wieder besser wird. Also, das ist doch, sich auf den Atem konzentrieren, ist doch eine Energiefrage.
Genau, das ist richtig. Und das hat eben zwei Seiten. Sich auf den Atem konzentrieren geht in gewissem Umfang und es hat Grenzen. Dort, wo die Gedankenschleife auf heftige Gefühle kommt, ist ja auch klar, wir hatten das ja auch immer, wenn etwas Heftiges von einer Seite kommt, durchbricht es unsere Konzentration. Ja? Deswegen wird es immer wieder passieren, dass der Geist uns etwas Heftiges präsentiert, was dann da ist. Und das wird eben das morgige Thema sein, dass wir uns dann beschäftigen, eben dieses Heilen. Ja? Dieses Heilen, weil das Heftige weist uns ja auf Wunden hin, die noch immer nicht verheilt sind. Ja? Oder ein Block von Leiden, wie Thay Phap Anh sagt. Da gibt es eben noch einen Block von Leiden in uns. Gibt es. Und er wird immer wieder auftauchen und uns rausreißen. Das ist die zweite Seite, dass man auch an diesem Block von Leiden arbeitet, dass der nicht mehr so heftig ist, ja, dass man den heilt, dass da nicht mehr so Heftiges rauskommt. Aber die eine und vordere Seite ist mal der, und die grundsätzliche ist die, sich zu konzentrieren auf das, was gerade ist. Vor allem den Körper, ist einfach zu spüren. Beim Gehen einfach die Beine zu spüren, die Arme zu spüren. Zu hören, die Schritte, gerade jetzt. Ne? Für die Nachwelt können wir hinterlassen, übers Band und so, es wird aufgehoben. Es ist der 2. März, es liegt noch immer Schnee, seit Wochen. Ja? Aber Schnee hat ja auch seine Vorteile. Ne? Wenn wir gehen, hören wir jeden Schritt. Wir hören, können jeden Schritt hören. Es tut sich ja etwas. Und es ist ja interessant auch, was wir hören. Und es ist auch noch etwas. Wenn wir im Augenblick verweilen wollen, dann müssen wir uns das auch ein bisschen interessant gestalten. Ja, wir dürfen nicht einfach sagen, jetzt übe ich mal wieder eine halbe Stunde im Augenblick verweilen und so. Ne? Aber interessanter sind ja meine Gedanken. So geht es nicht. Ne? Es muss schon Interesse daran sein, ne? Ja, Interesse daran sein. Sich mal drauf einlassen. Und und zum Beispiel der Schnee, ne? Der klingt ja immer anders. Und das hängt sehr mit der Temperatur ab. Ja? Ist doch schön. Ist doch auch mal lustig, wenn man weggeht. Viele haben die Gewohnheit, nochmal zu schauen, wie viel Grad hat es. Ne? Dann den Schnee zu hören. Ne? Interessante Übung. Umgekehrt den Schnee zu hören, wie viel Grad hat es. Ja, einfach sich das ein bisschen interessant machen, ne? Den Körper spüren, immer wieder die Körperhaltung spüren, merken, ja, ich kann sie ein bisschen verbessern, ja, es ist lockerer, ne? Den Rücken spüren, beim Gehen genauso, Körperhaltung spüren, wie beim Sitzen, die Arme, die Luft, es ist ja so viel, was da ist, das einfach wahrnehmen, annehmen und wenn uns das mal eine gewisse Zeit lang gelingt, spüren wir, dass es uns gut tut. Und wenn wir wissen, dass es uns gut tut, wird es uns leichter fallen, es zu tun. Das ist ein Weg der Übung. Ja, wir müssen einfach mal anfangen, dann klingt das ein bisschen was. Und dann erhöht es die Motivation, weil wir spüren, es tut gut. Ja? Und wir üben dann auch immer mal länger und wir gehen dann auch zu Retreats, weil wir merken, wenn wir länger in so einer Gemeinschaft zusammen sind, können wir mehr uns auf den Augenblick einlassen, kommen viel länger raus aus der Gedankenschleife, ja, spüren tiefer den Wert von dem Ganzen, genießen das und es ist wieder Motivation, wieder im Alltag uns mehr darum zu bemühen. Und diese Art Leben nennen wir im wahren Zuhause sein. Das ist unser wahres Zuhause. Kann man vielfältig interpretieren, aber es ist in gewissem Sinn in jeder Beziehung, es ist unser wahres Zuhause, da zu sein, in dieser Welt, wie sie gerade ist. Ja? Mit dem Wind und der Sonne oder dem Nebel, den Menschen, die herumlaufen, den Tieren, den Vögeln, die herumflattern, das ist unsere Welt. Wollen wir wirklich in unserer Gedankenwelt? Das ist wie in einem Loch sitzen. Manchmal am Beginn unseres spirituellen Weges haben wir das Gefühl, wir sitzen in einem Loch. Alleine.
Also was ich noch sagen wollte, unser wahres Zuhause ist da, wo keine Gedanken sind.
Ja, genau.
Kann man so sagen.
Ja, kann man so sagen. Genau. Was aber nicht heißt, dass wir immer im wahren Zuhause sein müssen. Ja, man kann ja auch mal ausgehen. Ja, und nachdenken ist schon okay. Aber unser wahres Zuhause ist dort, wo keine Gedanken sind. Ist richtig.
Ja? Keine Urteile, keine Wertungen.
Keine Polarität. Keine Polarität, genau. Wir lassen einfach alles so sein. In diesem Zustand entspannt sich der Körper völlig. Ja? Und wir nehmen die Körperwahrnehmungen wahr, der Geist ist mit dem Körper zusammen, ganz wichtig, also Körper und Geist zusammenbringen ist wirklich das Allerwichtigste, man muss dieses Körperbewusstsein ganz rechts, das gehört sozusagen nochmal extra markiert, weil es besonders bedeutsam ist, weil dann findet auch Heilung statt, wenn der Geist den Körper spürt. Ja, jede Rückmeldung spürt, wo es kalt ist, wo es verspannt ist. Ja? Der Geist hat die Fähigkeit zu heilen. Wir sagen ja, der Körper heilt von alleine. Die meisten Krankheiten gehen ja von alleine weg, weil der Körper sich selber heilt. Und das kann er vor allem dann, wenn er eben den Raum hat, wenn er eben den Geist als Partner hat, ja, der die ganzen Wahrnehmungen zusammenführt, interpretiert und dann entsprechend reagiert drauf. Und den müssen wir einfach nur lassen. Wir müssen ihn einfach nur lassen. Den Körper und den Geist. Und dann findet Heilung statt in dieser Ruhe. Und die anderen Wahrnehmungen sind aber auch völlig okay. Die nehmen wir gerne mit auf. Und wir profitieren dann von den ganzen positiven Dingen, die Umwelt uns transportiert, weil wenn ich dem Vogel die Chance gebe, wenn ich ihm zuschaue, ja, dann profitiere ich, dann bin ich in gewissem Sinn Vogel. Ja, weiß nicht, ob ihr das schon kennt oder gespürt habt, ja, aber wenn man ohne Gedanken jemandem oder einem Tier zuschaut, dann ist man es in diesem Augenblick. Da ist kein Unterschied. Deswegen man nennt es Kontakt und Berührung, aber es ist wie eine Identität. Es springen diese Gefühle über. Ja? Man lebt es einfach. Ja? Und wenn ich dem Vogel zuschaue, dann entsteht diese Leichtigkeit in mir. Einfach so. Wenn ich dem Baum zuschaue, die Stärke, die Stabilität, die Kraft.
Ja? Mhm. Ich finde das für mich jedenfalls ein schwieriges Bild mit den keinen Gedanken. Ich habe einen Körper und ich habe einen Geist. Mein Körper ist immer präsent und mein Geist auch. Das heißt, ich denke immer, aber es kommt darauf an, was ich denke. Das heißt, das Atmen geht ja nicht ohne Denken, das geht ja auch nicht per se, sondern ich denke an den Atem. So ist meine Wahrnehmung für mich. Das heißt, keine Gedanken, finde ich, ist ein schiefes Bild. Es gibt nichts. Also mein Geist ist immer da, also ist er auch mit irgendwas beschäftigt. Es ist immer nur die Frage der in Anführungszeichen falschen Gedanken, also nicht ohne Wertung, meine ich falsch oder richtig, sondern an was ich denke, ob meine Gedanken sich beziehen auf das Hören, ob meine Gedanken sich beziehen auf das Sehen oder eben auf das Atmen. Aber es sind doch Gedanken, mit denen die ich auf den Atem lenke. Es gibt doch kein Nichts im Geist.
Also es ist richtig, diese Schleife hier unten läuft immer. Ist richtig. Sie produziert hier immer aus Output, ja, in gewissem Sinne Gedanken. Aber was wir wirklich erleben, was die momentane Wirklichkeit ist, ist das, was hier durchläuft. Wenn ich jetzt also zum Beispiel dem Vogel zuschaue, dann sind hier vor allem die optischen Dinge. Ich sehe den Vogel. Ich sehe die Flügel. Ich sehe wieder, wie er weiterfliegt, wie er landet. Es entstehen zwar hier immer Gedanken, aber wenn ich konzentriert beim Vogel bleibe, kommt immer wieder das durch. Das heißt, das Erleben in mir ist immer wieder die Bilder vom Vogel, wie die hier durchfließen. Ich bin also auch emotional dann bei dem Vogel. Und wenn ich das wirklich hinbekomme, sind diese Gedanken gehen einfach unter. Die liegen zwar dann immer an, da entstehen schon Gedanken, aber die liegen hier an und werden nicht bewusst. Müssen nicht werden. Also dieses, man nennt es ja auch das reine Bewusstsein, das reine Beobachten. Ja, das ist eben dieser Zustand, in dem immer wieder die Dinge von hier oben durchkommen in den Geist und in jedem Augenblick wieder einer von oben durchkommt und nicht von unten. Das kann immer nur eine gewisse Phase halten, weil ja immer wieder heftige Dinge passieren können und dann kommen Gedanken mit hoher Gefühlsgehalt und die können immer mal wieder durchbrechen. Aber dennoch gibt es Unterschiede. Ja? Jemand, der das gut eingeübt hat, der wird eben das nur wenig haben, selten. Das heißt, wenn die Gedanken nur tröpfeln, sag ich mal, ne? Hin und wieder.
Ja. Der Schalter, kann man auch ganz deutlich so sagen, wenn eben die Schalter oben mehr aufgedreht werden, dann wird der Schalter unten eben entsprechend runtergedreht.
Ja.
Das ist gedanklich einfach runtergefahren, auch wenn man das vielleicht nicht immer komplett auf Null runterbekommt. Und sobald man eben dann wieder wahrnimmt, dass der Schalter unten wieder raufgeht, dann probiere ich eben meinen Geist dann quasi diesen Anker, diesen Atemanker quasi, ja, so als Köder wieder vorzuwerfen. Und bin dann wieder entsprechend bei dem oberen Schalter. Also
ganz genau. Ganz genau.
Ich praktiziere das ja auch teilweise. Gedanken und Wahrnehmung sind so unterschiedliche Dinge.
Ja, in diesem Bild auf jeden Fall, so wie wir das hier verstehen, definitiv. Ja.
Wenn ich die Wahrnehmung konzentriere, sind meine Gedanken nebensächlich. Ich merke, wenn ich belastet bin durch irgendeine Situation bei der Arbeit und ich steige immer nach Hause und ich merke, das peinigt mich immer noch zu Hause und ich bin eigentlich gar nicht mehr in der Arbeit. Gehe spazieren und konzentriere mich auf die Wahrnehmung, auf Bewegung, dann merke ich, dass die Belastung abnimmt. Ja.
Okay. Ganz genau. Und du nimmst dann, und dann laufen, und dann entstehen ganz automatisch und notwendigerweise hier ständig wieder die Gefühle in Bezug auf die Bewegung und nicht die Gefühle auf das, was vorher in der Geistesschleife war. Das heißt, es kommen im Grunde angenehme Dinge rüber, ja, wenn man jetzt nicht gerade Knieschmerzen hat oder so, ja. Es gibt immer Sonderfälle, ja, aber im Normalfall kommen lauter angenehme Gefühle rüber durch das Gehen, ja. Und auch durch die ganze Umgebung, ja, die Blumen und die Büsche und die Bäume, ja, und die Wolken, ja, und das einfach hier durchlassen. Und wenn dann natürlich wieder Gedanken kommen, wie zum Beispiel auf den Busch, der ist aber schrecklich geschnitten, ja, das kann natürlich nur jemand passieren, der öfters Büsche schneidet, aber, ne, ja gut, dann halt wieder zurückkommen, ne? Zum Atem, zu den Schritten. Ja? Ich meine, die Lehre ist ja bekannt, das ist ja klar, das ist ja nichts Neues. Ich wollte sie nur mal in diesem Zusammenhang mit dem Honigkuchen-Sutra stellen, in der Hoffnung, dass das sozusagen einen Schub gibt zum Verständnis. Ja? Warum diese Beschäftigung mit eben diesen, mit den Sinnen und das Öffnen der Sinne so wichtig ist. Ne? Und zum Abschluss möchte ich noch, also wie gesagt, morgen wird das Thema sein, die Beschäftigung damit, wie aus dem Kontakt Gefühle entstehen, beziehungsweise wie wir da Einfluss nehmen können, welche Gefühle bei welchem Kontakt entstehen. Wir haben hier Möglichkeiten, nur indirekte, aber schon. Wir haben Möglichkeiten. Und ich möchte zum Abschluss nochmal die Geschichte mit dem Dharmakaya erzählen. Dharmakaya ist auch etwas, mit dem ich lange Schwierigkeiten hatte beim Verständnis, weil es eben so ein bisschen, ja, mystisch oder so klingt. Ne? Da sagt man ja, ja, die ganze Welt ist der Dharma-Körper des Buddha. Das steckt in dem Wort Dharmakaya, das ist der Dharma-Körper des Buddhas, die ganze Welt. Der Dharmakaya bringt das Morgenlicht, singen wir. Ja, Die ganze Welt lehrt uns die Lehre des Buddha, lehrt uns das Dharma. Oder konkret, der Vogel lehrt das Dharma, die Sonne, der Baum, die Wolke. Ja, deswegen, weil sie uns alle helfen können, wieder in die Wirklichkeit zurückzukommen von unserem, aus unserem Loch, ja? Aus dieser Schleife, ja? Es geht nicht darum, die zu jetzt zu verteufeln, ja? Sondern nur zu klären, dass das etwas Gefährliches ist, ja? Womit wir alle schon Schwierigkeiten hatten. Und wenn wir damit Schwierigkeiten haben mit der Schleife, nennen wir das eben grübeln, sich Sorgen machen, ja? Kann bis krankhafte Ausmaße annehmen. Und das ist eine Gefahr. Aber natürlich ist es auch ein wichtiges Werkzeug. Weil Nachdenken ist auch diese Schleife. Ist auch ein Werkzeug. Also es ist sowas wie ein Messer. Ja, man, ohne Messer ist es schwierig in der Küche. Aber man kann mit Messer, aber das Messer ist auch gefährlich. Es hilft nichts, ja. Es ist eben beides da. Man muss damit lernen, umzugehen. Geschickt. Ja. Die Gurke schneidet nur nicht den Finger. Beziehungsweise hierbei geht es darum, man muss die Fähigkeit üben, zurückzukommen in den Augenblick. Und viel im Augenblick verweilen, denn das ist unser wahres Zuhause. Das ist unser wahres Zuhause, in dem der Körper eben, wo wir nichts mehr brauchen, ja, hier haben wir angefangen so schön, ja, unser wahres Zuhause, in dem wir uns aufgehoben fühlen und geborgen, in dem wir in Frieden sind. Klar, wir hatten es auch beim letzten Retreat, Baumbetrachtung. Ja klar, wir hatten jetzt Vogel, ne? Ja klar, wenn wir das einfach betrachten und bei der Betrachtung bleiben. Ja, wir fühlen uns aufgehoben, wir fühlen uns geborgen, sind in Frieden. Wir müssen nirgendwo hin, ja? Das sind alles Dinge, die nur hier unten entstehen. Ja? Wir müssen irgendwo hin. Ja, klar, den Gedanken kann man haben. Muss man aber nicht. Wir können entspannen. Wir können sein, wie wir sind. Dann sind wir eben eine Insel für uns selbst. Ja, und das ist unsere Übung. Das ist unsere Übung beim Sitzen. Und das ist unsere Übung beim Gehen. Und im Grunde bei allem, was wir machen. Bambusstock, Qigong. Gemüse schneiden, Staubsaugen, Autofahren, immer einfach da sein im Augenblick, sich einklinken in den Fluss des Lebens, mitfließen. Wunderbar.